E-Health braucht Verbündete und das können Patienten sein, die informiert und selbstbewusst sind und Sachen nachfragen, die ihre eigene Gesundheit oder ihre eigene Genesung irgendwie betreffen. Das sind aber auch Krankenkassen, das ist die Politik. Das können aber auch Pharmaunternehmen sein. Die sind hier alle gefragt, sie sind alle in dem gleichen Mikrokosmos unterwegs und E-Health braucht diesen entsprechenden Support.
Willkommen bei E-Health Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
100 Folgen eHealth Pioneers Podcast, weit über 50 Stunden Insights, Know-how sowie Hintergründe über einen der spannendsten, innovativsten jungen Märkte, die wir in Deutschland haben. Ich bin Alexander Becker, Journalist und VP Comms and Storytelling bei der Kommunikationsberatung Frau Wenk. Ich unterhalte mich heute mit Andrea Buzzi, Host des preisgekrönten eHealth Pioneer Podcast und Oliver Struckmeier, Geschäftsführer der auf eHealth spezialisierten Kommunikationsberatung The Medical Network. Wir reden heute über 100 Podcast-Folgen, den Markt und was als nächstes kommt. Andrea, erinnerst du dich noch an die erste Folge?
Absolut erinnere ich mich noch an die erste Folge des eHealth Pioneers Podcast. Das war nämlich auch eine Folge über The Medical Network und die Idee, die hinter der Kommunikationsberatung steht. Ich erinnere mich aber auch an die zweite Folge, die ich nämlich mit einer Journalistin, einer Fachjournalistin für Gesundheitsthemen aufgenommen habe. Und heute kann ich drüber schmunzeln, aber ich muss gestehen, wir haben 3 Versuche gebraucht, bis ich nicht vergessen hatte, auf die Recording-Taste zu drücken. Und wir mussten es wirklich immer nochmal wiederholen. Aber meistens ist ja Plan B auch besser als Plan A. Also ist dann doch ganz schön geworden.
Ein paar Versuche gehören ja dazu. Wir reden jetzt nicht darüber, wie oft wir das Intro einsprechen mussten. Aber hättest du damals gedacht, dass du 100 Folgen schaffst?
Was meine Persönlichkeitsstruktur angeht, ist es sicherlich ein Wunder. Das liegt aber tatsächlich an meinen ganz tollen, inspirierenden Gästen und an dem Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Und da habe ich wirklich eine sehr intensive Leidenschaft entdeckt, mit den Leuten aus dieser E-Health-Szene auch Fachgespräche zu führen. Ich bin auch unglaublich neugierig, was die Gäste und Gästinnen mir erzählen. Und da ich ja auch aus dem medizinischen Bereich komme und auch privat mich für die Themen interessiere, ist meine Begeisterung für diesen Podcast ungebrochen. Und als Kommunikationsexpertin muss ich ja auch sagen, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, wie gut Inhalte vermittelt werden können über Audio direkt auf den Kopfhörer. Und ich glaube, wir müssen einfach auch noch viele Leute mitnehmen im Thema E-Health und digitale Lösungen in der Gesundheitswirtschaft. Und das war auch die Idee für den Podcast und die trägt bis heute.
Heute oder mittlerweile, muss man sagen, ist die Aufnahme in einem professionellen Studio. Wir sitzen an einem Tisch mit super Mikrofonen, Mischpult, allem, was dazugehört. Wie war das am Anfang? Wie habt ihr damals aufgenommen?
Das war ja noch vor Corona und tatsächlich habe ich dann meine Gäste meistens an meinem Schreibtisch gehabt. Wir haben uns einen Stapel Bücher genommen und unsere Laptops und das war wirklich ein Projekt from scratch. Und deswegen kann ich auch nur jeden ermutigen, der denkt, der hat eine Idee für ein Podcast-Format und kann auch was erzählen und er findet Leute, die das auch interessiert, ist ja auch wichtig. Das einfach mal auszuprobieren, weil die Mittel sind sehr gering, die man braucht. Und wir haben uns gegenüber gesessen und geredet. Und inzwischen sehe ich meine Gäste leider meist nicht, sondern erst später auf Events, wo man sich direkt gegenübersteht. Und ich weiß dann schon sehr viel und habe die Menschen noch nie vorher gesehen.
Aber dafür kennt man die Stimme schon mal des anderen und seine Gedanken.
Absolut. Und die Stimme ist ja auch ein Biomarker, wie wir in der letzten Folge des Podcasts ja gelernt haben.
Guter Punkt. Du hast schon gesagt, du siehst deine Gäste heute nicht mehr oder in der Regel nicht mehr. Wir wollen ja auch ein bisschen über den Podcast reden, ein bisschen Revue passieren lassen. Erzähl doch mal den Zuhörern, wie nimmst du denn heute mittlerweile auf?
Ja, das ist ganz einfach. Wir versenden einen Aufnahmelink. Das ist ein browserbasiertes Tool, das heißt Zencastr. Wir machen dann natürlich einen professionellen Toncheck, auch mit dem Gast, der denn auch irgendwo in Berlin oder auf der ganzen Welt sitzt und mit mir zusammen dieses Gespräch führt. Und es ist eine kleine Herausforderung, weil man sich, wie gesagt, auch nicht sieht und sich dann auch gegenseitig natürlich sehr genau zuhören muss, um ein gutes Gespräch zu führen. Es ist besonders zu dritt dann etwas schwieriger, aber das ist dann erstmal die Methode, um das aufzunehmen und dann wird es bei uns in der Post-Production inzwischen auch sehr professionell geschnitten und ich glaube, wir werden immer besser, aber falls die Hörerinnen und Hörer da noch Verbesserungspotenzial sehen, können sie es natürlich gerne jederzeit uns mitteilen.
Das klingt schon alles sehr professionell. Wie ist das mit der Vorbereitung? Also wenn ich zum ersten Mal so Gast bei dir im Podcast bin, also brauche ich 10 Minuten, eine halbe Stunde? Gibt es Vorgespräche?
Ich mache eigentlich keine Vorgespräche, weil wir ja ein redaktioneller Podcast sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Neugierde, die mich ja auch treibt, diese Gäste einzuladen, dann ganz oft schon so ein bisschen erstickt wird. Und ich lasse mich immer ganz frisch auf die Gäste und Gästinnen ein. Und wir machen natürlich eine redaktionelle Vorbereitung. Es gibt eine Recherche. Wir überlegen uns genau, wie wir das Thema aufbauen möchten, was der Zuhörer und die Zuhörerin auch lernen sollen, wenn sie das hören. So der Benefit, das finde ich immer am wichtigsten. Und wir führen dann wirklich ein ganz lockeres Gespräch. Und ich bin in dem Kontext auch schon gefragt worden, ob es da eigentlich viel Schnitt und Versuche gibt. Und tatsächlich stelle ich mir mal vor, ich sitze in einem Kaffeehaus und unterhalte mich nett.
Das hört man auch. Also ich finde, das hört man im Podcast sehr gut an, dass es sehr schöne Gespräche sind. Erfordert von dir als Host natürlich eine gewisse Empathie. Also wenn jemand schüchtern ist, musst du ihn ja auch erstmal locken. Oder wenn jemand zu ausschweifend redet, ihm zur Not ins Wort fallen.
Mhm, ja, das sagt meine Mutter dann auch immer gerne. Ich soll meine Gäste nicht so oft unterbrechen. Ich versuche das inzwischen nicht mehr zu tun. Aber ist natürlich richtig. Aber ich denke, wir haben mit allen Personen auch in der Vergangenheit so wunderbare Gespräche geführt. Und Authentizität ist ja, finde ich, extrem wichtig, dass man sich auch in der Außendarstellung treu bleibt. Und das erlaube ich auch meinen Gästen.
Wie hat sich in 100 Folgen der Podcast, hat er sich inhaltlich verändert? Also gehst du heute anders ran? Fragst du heute anders? Interessieren dich heute andere Dinge?
Ja, ich versuche schon auch immer konkrete Cases zu finden und Anwendungsbeispiele, weil wir ja über Zukunftstechnologien sprechen. Und ich versuche auch, da ich unsere Zuhörerinnen und Hörer jetzt auch besser kenne, auf einem Niveau Wissen zu vermitteln, wo wir auch noch andere abholen, die vielleicht noch nicht so tief in dem Thema drin sind. Da haben wir uns, glaube ich, schon verbessert. Und ja, wir versuchen natürlich nach wie vor auch die journalistisch-kritischen Fragen zu stellen, damit wir dann auch schöne Zeilen bekommen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine Gäste auch gerne mal aufs Glatteis führe, aber ich spüre schon auch während der Aufnahme ganz genau, wo dann die interessanten Gespräche anfangen, was auch dann bei der Ausstrahlung dann in den Vordergrund gerückt wird.
Im Vorfeld zu dieser 100. Jubiläumsaufnahme hast du ja via LinkedIn die Hörer gebeten, Fragen zu stellen. Und eine der spannenden Fragen, wie ich finde, die gekommen ist, war, ob man denn auch die frühen Folgen immer noch hören kann, weil es ist ja, also du beschäftigst dich ja viel mit der Zukunft und jetzt reden wir von einer Folge, die 3 Jahre alt ist beispielsweise. Kannst du das uns empfehlen? Sind die gut gealtert?
Angesichts der überlegten und relativ langsamen Entwicklung des E-Health-Marktes sind viele Dinge noch relevant. Es gibt auch einige sehr spannende Folgen, wo ich zum Beispiel mit der Journalistin gesprochen habe, wie man als junges Start-up in die Medien kommt. Das ist auf jeden Fall noch relevant. Alle Folgen sind noch abrufbar, auch über die ganz normalen Podcast-Portale und auch über unsere Website von The Medical Network. Ich denke mal, dass ein Großteil der Zukunftsgeschichten, das kennen wir ja auch aus anderen Internet-Technologie-Themen, die sind noch sehr lange aktuell und vermitteln natürlich auch einen Kontext. Ne? Wie haben wir angefangen mit DIGA? Das finde ich nach wie vor total spannend. Und da gibt es ja auch eine 3er-Folge zu, zum Beispiel.
Gibt es Meilensteine, die dir noch so richtig präsent sind?
Meilensteine? Ja, also technologisch haben wir uns verbessert. Wir hatten dann plötzlich ein besseres Mikro. Ich glaube aber auch, dass wir peu à peu auch Fallhöhe, wie man so schön sagt, in der Kommunikationsberatung bei unseren Gästen erlangen. Und wir haben jetzt auch, glaube ich, von allen Stakeholdern interessante Gäste dabei gehabt, aus der Politik, von Versicherungen, viele Unternehmen vorgestellt. Und mein persönliches Highlight war tatsächlich eine Remote-Aufnahme in einem Hotelzimmer in Tallinn, wo ich Vertreter des estnischen Gesundheitswesens interviewt habe zu deren EPA-Lösung, zu deren Genomdatenbank. Das ist eine Folge, die ihr euch gerne auch noch anhören könnt auf Englisch. Sehr spannend, weil das ist ja der digitalste Staat Europas und vielleicht auch ein Vorbild in der ganzen Welt. Und da können viele E-Health-Unternehmen und auch die ganzen Stakeholder der Branche gerne mal genauer hingucken.
Der Podcast ist also schon weit rumgekommen.
Ja, es war auch sehr aufregend und es funktioniert offensichtlich auch gut, in einem Hotelzimmer die Köpfe zusammenzustecken und mit einem Mikro einen Podcast aufzunehmen.
Heute ist der Podcast mittlerweile preisgekrönt und einer der wichtigsten Podcasts im Markt. Das war natürlich von Anfang an nicht so. Also sowas braucht ja eine gewisse Zeit, um sich zu entwickeln. Erinnerst du dich noch, wenn du das erste Mal auf dem Podcast angesprochen wurdest oder Anders formuliert, wann wurde dir zum ersten Mal klar, dass das, was du machst und die Arbeit, die du in einem Podcast steckst, tatsächlich einen gewissen Impact hat?
Tatsächlich habe ich auf der Demea, auf den Gassen zwischen den Ständen, hat mich tatsächlich ein junger Unternehmer angesprochen und mir sein Unternehmen vorgestellt und war unglaublich passionate für seine Technologie. Und ich habe ihn dann zum Ende gefragt, aber woher kennen Sie mich eigentlich? Und er meinte, ja, Sie sind doch Frau Butzi vom Podcast. Und da habe ich gemerkt, dass offensichtlich wirklich viele Leute aus der Branche in dieser Blase den Podcast hören. Und ich weiß jetzt auch aus vielen Gesprächen, dass wir mit unseren Themen wirklich auch die E-Health-Szene in Deutschland sehr gut erreichen mit fast 1000 Hörern pro Folge. Und wir sind ja ein kleiner Markt von Enthusiasten. Und ich denke, mit denen sind wir in Dialog auf die eine oder andere Weise, ja.
Gibt es da 100 Folgen? Also es ist ja der perfekte Moment für ein Zwischenresümee. Gibt es Learnings, also die du gemacht hast im Laufe der Zeit?
Fortlaufend, würde ich sagen. Also technische Learnings, akustische Learnings und Learnings für mich insbesondere fachlich. Also ich finde es nach wie vor interessant, mit meinen Gästen in ganz tiefe technologische Themen auch abzutauchen über Identitätsnachweise für unsere EPA, zum Beispiel mit Veremi, oder auch über Krankenhausstrukturen zu sprechen und auch über zukünftige Ideen zu präventiven Ansätzen in der Gesundheitsversorgung. Und das zieht sich wie so ein roter Faden auch durch das, was ich immer wieder lerne. Und ich war zum Beispiel super überrascht, dass anscheinend jede große Krankenkasse ihre eigene EPA entwickelt und ihr eigenes Identifikationssystem dazu. Und das macht mich dann schon als neugieriger, ungeduldiger Mensch manchmal wirklich auch so ein bisschen huschig, weil ich denke, so wird das nie was. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg in der E-Health-Branche.
Hast du mittlerweile ein Gefühl dafür entwickelt, wie eine Folge wird, ob sie gut ist, ob sie nicht gut ist? Weißt du schon während der Aufnahme, das wird ein Kracher, oder braucht das immer ein bisschen?
Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass manche Menschen sich erst so ein bisschen warm quatschen müssen. Ich bin ja auch nicht jedes Mal irgendwie in bester Form. Also man schwankt ja auch ein bisschen, aber es gibt wirklich einen Indikator dafür, dass man eine gute Folge produziert, dass man wirklich das Thema auch sehr konkret beschreiben kann und mit vielen Beispielen anreichern und man wirklich auch in einen Dialog mit dem Gast kommt und es auch schöne Zeilen gibt, wie wir Journalisten ja immer so gerne sagen, wo man genau weiß, also wir hatten vor kurzem digitales Blut als Überschrift, da geht natürlich die Fantasie auch gleich so ein bisschen mit und solche Podcasts sind dann auch erfolgreich. Aber interessanterweise haben wir auch natürlich Daten, aus denen wir genau erkennen können, welche Folgen auch am stärksten gehört werden nach wie vor. Es wird auch immer noch mal gerne zurückgeblättert in den Folgen. Und im Moment ist der Sieger tatsächlich ein Podcast über die E-Health-Trends 2025, den wir schon vor einem Jahr aufgezeichnet haben. Und da sieht man mal, dass sich die Branche auch sehr stark mit der Zukunft beschäftigt.
Spannend. Erzähl doch noch ein bisschen mehr über die erfolgreichsten Folgen. Welche Folgen liefen noch besonders gut?
Ja, ich glaube, die eine Folge lief insbesondere besonders gut, weil sie so eine tolle Überschrift hatte. Sind wir zu doof fürs E-Rezept? Das ist natürlich auch irgendwie so ein kleiner Clickbaiting, Hörbaiting, wenn man das so sagen darf, Titel gewesen. Ist auch sehr erfolgreich. Und Gaming für Senioren. Ich glaube, da geht auch bei jedem sofort so ein bisschen die Fantasie los und gibt's ja auch irgendwie Studien zu, dass das wirklich auch positive Effekte auf die Gehirnleistung von älteren Menschen hat, wenn sie Gaming machen. Also natürlich spezielle Gamings. Also es ist einfach zum Hände und Füße wärmen. Also gern auch nochmal reinhören. Gaming für Senioren mit Retrobrain.
Du musst jetzt die Frage natürlich beantworten, nachdem du sie gestellt hast. Sind wir zu doof fürs E-Rezept?
Nein, wir sind nur langsam. Und wir haben natürlich auch politische und Länderstrukturen, die es etwas schwierig machen. Und ich wünschte mir da auch mehr Standardisierung, aber ich glaube, die Stakeholder alle haben jetzt verstanden, dass wir es brauchen. Und insbesondere die Patientinnen lassen sich das jetzt auch nicht mehr totreden. Die wollen das einfach. Und deswegen wird es passieren.
Wir haben gerade über Zeilen gesprochen. Wenn du einen Podcast aufnimmst, bekommt der Podcast ja einen Titel und es gibt einen Text zu dem Podcast. Was glaubst du, was ist besonders wichtig? Kommt es auf den Inhalt des Podcasts an? Kommt es auf den Namen der Zeile an? Kommt es auf die Beschreibung an? Hören die Leute sowieso alles? Also kannst du da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern an der Stelle?
Ich glaube, es ist vor allen Dingen der Titel. Also man kennt das ja selber aus seinen Podcast-Bibliotheken auch. Da folgt man gewissen Podcasts und die Folgen werden angeteasert und da legen wir in der Redaktion im Team auch ganz großen Wert drauf, dass wir da wirklich auch journalistische Arbeit reinstecken und uns da was Cooles ausdenken und die Leute wirklich auch neugierig machen, weil das ist ja unsere Aufgabe. Wir wollen ja Menschen Technologien näher bringen und wir wollen, dass sie die Technologien verstehen und, wie man im Englischen so schön sagt, embracen. Und da muss man erstmal diese Neugierde wecken und so ein bisschen absichtslose Neugierde, sich das anzuschauen und anzuhören in dem Fall. Und das schaffen wir durch unsere Überschriften.
Als es mit dem Podcast losging, vor 100 Folgen, war der eHealth-Markt noch ziemlich jung. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Wenn du das mit heute vergleichst, kannst du einmal beschreiben, wie sich dieser eHealth-Markt, der wahnsinnig wuselig und schnell ist, verändert hat?
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an den Internetmarkt, der ja vor 20 Jahren in Deutschland mit dem Markteintritt von Google sich auch entwickelt hat, dass wir viele interessante Innovationen sehen. Es wird auch sehr viel kopiert aus anderen Ländern. Also ich habe innerhalb Europas eigentlich fast nur im DIGA-Bereich MeToos gesehen. Also es gibt halt überall DIGAs für Mindfulness Living oder gegen Depressionen, Rauchen aufhören, Physiotherapie, Rehabilitation. Also wird sehr viel gerade unternehmerisch getan. Es gab ja auch viel Geld von Investoren. Wir beginnen jetzt langsam in eine Umsetzungsphase und eine Reifephase einzutreten, wo es sicherlich auch Konsolidierung gibt. Und ich bin persönlich sehr froh, dass insbesondere bei den digitalen Gesundheitsanwendungen jetzt der Knoten geplatzt zu sein scheint und in den Gesetzentwürfen und in den gerade in den Vereinbarungen mit den Krankenkassen jetzt auch wirklich sehr pragmatische und gute Veränderungen herbeigeführt worden sind. Also da hat die Lobbyarbeit und die Vernunft gesiegt.
Ich glaube, es ist der richtige Moment, Oliver dazu zu holen, der ja auch bei uns am Tisch sitzt. Oliver Struckmeier, einer der Top-Experten, was den deutschen Gesundheitsmarkt betrifft und den eHealth-Markt. Wie siehst du den Markt heute?
Was natürlich gleich geblieben ist, ist ein junger Markt, es ist ein innovativer Markt mit sehr vielen smarten und wirklich enthusiastischen Menschen, die für Themen und für ihre Sache kämpfen. Das ist unverändert. Was wirklich Neues oder beziehungsweise wo es sich hinentwickelt ist, ist ein Markt, der jetzt, nachdem er viel Geld gesehen hat, sich durchaus auch etwas konsolidiert und durch die Rahmenbedingungen, die die Politik geschaffen hat, Stichwort KHZG, Krankenhauszukunftsgesetz, Digitalisierungsgesetze, kommen natürlich irgendwie jetzt auch gewisser Zugzwang bei den einzelnen Playern mit hinein, sodass man dort jetzt Digitalisierungsprojekte wirklich vorrangig betreibt. Führt aber am Ende dazu, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, dass er uneinheitlich entwickelt ist. Also bekommt gewisse Schübe in einzelnen Phasen und in anderen Bereichen dauert es einfach irgendwie länger. Insgesamt braucht es einfach immer noch unglaublich viel Informations- und Überzeugungsarbeit.
Und ich glaube, man erkennt jetzt auch inzwischen einen deutlicheren Fokus auf Businessmodelle. Also es ist ja in den ersten Entwicklungen war es ja tatsächlich auch einfach, eine Lösung für ein existierendes Problem zu schaffen über eine App oder eine digitale Anwendung. Und dabei stand halt auch nicht immer das Businessmodell im Fokus. Das haben wir auch in unserer Beratung erlebt bei The Medical Network, dass Zielgruppen und Botschaften und auch USPs manchmal gar nicht ausgearbeitet waren. Und das ist jetzt nötig, um auch Investoren zu überzeugen. Und da wird es deshalb auch schon eine Konsolidierung geben.
Oliver, zeitgleich mit dem Podcast ging die auf eHealth spezialisierte Kommunikationsberatung The Medical Network an den Start. Du bist Geschäftsführer von The Medical Network. Was verbirgt sich hinter dem Namen? Erklär doch mal einfach ganz kurz, was der Elevator Pitch ist für The Medical Network.
TMN oder The Medical Network ist eine Kommunikationsberatung ausschließlich für Unternehmen der digitalen Gesundheitswirtschaft oder eHealth. Wir beraten, betreuen und begleiten Unternehmen entweder bei Marktantritten oder bei dem Wunsch, bei den unterschiedlichen Stakeholdern oder Zielgruppen, die für das Business oder auch, was Andrea gerade sagte, das Businessmodell relevant sind, bekannter zu werden, dort gesehen, gehört, verstanden zu werden. Soll heißen, wir sorgen mit unserer Arbeit dafür, dass der eHealth-Bereich den Platz in der Medien- und Meinungswelt bekommt, der verdient und der auch notwendig ist, um unsere Gesundheitsversorgung in Deutschland weiter digitaler zu machen und damit auch demokratisch bezahlbarer und für die Zukunft fit.
Und vor allen Dingen auch bezahlbar, finde ich total wichtig, weil es gibt ja genug Studien, die auch tatsächlich nachweisen, dass Digitalisierung auch effizienzsteigernd wirkt. Und natürlich geht es nicht nur um Kostensparen, sondern auch um bessere Versorgung. Aber Wir kennen ja alle die Zahlen, wie viel Pflegekräfte gebraucht werden in Zukunft, wie viel Ärzte fehlen werden, wie unsere Alterspyramide sich natürlich entwickelt. Also mehr Lebensjahre, die wir aber leider auch Stand heute in Krankheit verbringen. Also insofern eigentlich keine schönen Aussichten. Aber dafür brauchen wir auch Digitalisierung. Und für diese Produkte brauchen wir Akzeptanz und Vertrauen. Und ich glaube, das hat Oliver ja auch schon ganz wunderbar beschrieben. Das ist auch unsere Aufgabe, die Fachzielgruppen über digitale Innovationen im Gesundheitsbereich zu informieren und ihnen auch wieder Lust darauf zu machen, sie anzuwenden und Vertrauen zu haben.
Frage an euch beide, sowohl der Podcast von Andrea wie auch TMN helfen ja tatkräftig mit, genau diesen jungen Markt, den ihr schon so schön beschrieben habt, zu entwickeln. Könnt ihr noch was dazu sagen, wie das Zusammenspiel zwischen Podcast und Agenturgeschäft funktioniert?
Ja, also wie ich ja schon betont habe, ist tatsächlich der eHealth Pioneers Podcast ist ja ein Produkt von der Agentur The Medical Network, ist aber tatsächlich mit dieser ganz absichtslosen journalistischen Herangehensweise immer schon aufgesetzt gewesen. Und ich bekomme tatsächlich auch von Oliver redaktionelle Freiheit, um meine Themen auch umzusetzen, nehme sehr viel Inspiration auf Events mit. Wir bekommen auch Angebote von Experten über zum Beispiel andere Agenturen, die wir dann ganz genau prüfen. Und wir haben auch schon einen Redaktionsplan, der so ein bisschen vorgibt, wo die Reise hingeht. Aber wir lassen uns auch von Innovationen und Dingen, die uns einfach interessieren, auch im Team von The Medical Network natürlich inspirieren. Und entsprechende Experten laden wir dann ein.
Genau, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Zwischendurch einfach irgendwie Tipps oder Ideen an Andrea zu geben, wer vielleicht ein Gesprächspartner, Gesprächspartnerin sein könnte. Es hängt einfach damit zusammen, wir bewegen uns den gesamten Tag inhaltlich und thematisch im E-Health-Bereich. Das heißt, wir lesen wahnsinnig viel, wir hören viel, wir sprechen mit unglaublich vielen Menschen. Und da stolpern wir natürlich über Themen, über Projekte, die wir wahnsinnig spannend finden. Und da glauben wir, dass wir irgendwie auch ausreichend dicht am Puls der Zeit sind, um das dann auch zum Beispiel auch rein redaktionell im Podcast abzubilden.
Oliver, was sind denn dann die großen Herausforderungen, die eine Agentur im E-Health-Bereich gerade meistern muss?
Es geht ganz basic damit los, dass das Anforderungsprofil an eine Kommunikationsberatung im E-Health-Bereich sehr viele unterschiedliche Skills erfordert. Da geht es um das Verständnis von Technologie im Zusammenspiel mit Digitalisierung. Es geht um Healthcare, einen wirklich komplexen Markt, der auch noch dazu hochreguliert ist. Das soll heißen, man muss auch noch im Bereich Regulatory und Legal sich irgendwie auskennen, um das Ganze irgendwie zu verstehen und dann natürlich in der Lage sein, aus diesem ganzen Verständnis dann etwas zu schaffen, wovon wir glauben, dass es notwendig ist, nämlich die Umsetzung in Worte, in Bild, in Sätze, die von den einzelnen Zielgruppen als relevant und als verständlich wahrgenommen werden.
Ich würde da auch gerne noch ergänzen, dass wir dadurch, dass wir häufig mit sehr jungen Unternehmen zu tun haben, auch außerhalb der klassischen zum Beispiel Medienplatzierung auch sehr viele andere Aufgaben im Rahmen der Außendarstellung mit anbieten müssen, weil zum Beispiel die Positionierung noch nicht ausgearbeitet ist oder weil wir auch tatsächlich nochmal, wenn wir das Produkt sehen und dafür zum Beispiel einen Text schreiben müssen, vielleicht auch selber nochmal Anregungen haben. Wir probieren das natürlich auch alles total gerne aus. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir eine Unternehmensberatung sind, aber in der Wertschöpfung der Kommunikationsdisziplin versuchen wir schon auch alle Themen abzudecken, sei es selber bei The Medical Network oder zum Beispiel durch externe Markenberater, durch externe Social Media Berater und sind auch die kritischen Berater für unsere Kunden, weil wir schulden den Kunden natürlich auch strategisches Vorgehen, weil es häufig ja die einzige Art der Außendarstellung ist, die diese Unternehmen in diesem frühen Stadium sich leisten können. Und ich glaube, da muss man auch wirklich diese Verantwortung annehmen. Und das tun wir total gerne.
Ein gutes Beispiel ist vielleicht, wo es wirklich um die klassische Kommunikationsberatung hinausgeht. Das sind Unternehmen, die den Marktantritt in Deutschland planen. Da gilt es einfach schlichtweg auch darum, noch sowas wie eine kulturelle Adaption vorzunehmen. Die Vorstellung, die man als Europäer oder Nicht-Europäer von Deutschland und dem deutschen Markt hat, ist häufig sehr zahlengetrieben, zeigt aber relativ wenig über das Kulturelle und das Verhalten und die Eigenarten des deutschen Marktes. Die erklären wir, die faktorieren wir mit ein, wenn wir dann Kommunikationsmaßnahmen entwickeln und sagen, okay, wenn ihr in Deutschland erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr so und so kommunizieren, beziehungsweise ihr müsst dies und jenes irgendwie mit verstehen, weil es gehört einfach zu unserem Markt dazu. Und da merkt man dann, dass Unternehmen und Ansprechpartner da sehr dankbar drüber sind, diese Insights von uns auch zu bekommen, gleich geliefert mit der Umsetzung.
Beratung und strategische Kommunikation sind gute Stichpunkte. Frage an euch beiden als Kommunikationsprofis und Experten. Was glaubt ihr, wie kommuniziert überhaupt die Branche? Machen die das gut im Moment, der E-Health-Markt, oder ist da noch Potenzial?
Ich finde, was die Branche grundsätzlich gut macht, ist, dass sie sehr evidenzbasiert, sehr selbstbewusst kommuniziert. Evidenzbasiert, ich würde das einfach auch mal als ganz klare Abgrenzung zum Beispiel zu Nahrungsergänzungsmitteln sehen, wo es eben keine evidenzbasierte Kommunikation in der Regel gibt. Das trifft auf den E-Health-Markt irgendwie als solchen schlichtweg ehrlich gesagt auch nicht zu, beziehungsweise die Themen und Projekte, die da angeboten werden, die sind wirklich durchdacht und die haben Hand und Fuß. Wo es vielleicht manchmal dran hapert ist, um es mal vielleicht so mit so einem Bild zu beschreiben, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Aus Begeisterung für die Technik und für die einzelnen Themen, an denen man gegebenenfalls vielleicht auch als Gründer, als Gründerin jahrelang enthusiastisch und mit einer wirklich vielleicht auch Arbeitsintensität bis kurz zur Selbstaufgabe gearbeitet hat, die dann zu teilen und die dann so zu formulieren, dass sie von anderen Menschen wirklich genauso verstanden und geteilt wird, das ist nicht ganz einfach. Oder es wird vielleicht manchmal einfach auch zu viel Wissen vorausgesetzt. Wir merken immer wieder, man kann gar nicht früh genug ansetzen mit dem Erklären, was eben nicht heißt, wir hatten es eben schon mal, wir sind nicht zu dumm fürs E-Rezept. Sachen brauchen einfach, und was wir, glaube ich, inzwischen alle gelernt haben, Deutschland ist nicht der schnellste Markt, wenn es um jegliche Form von Digitalisierung geht.
Absolut. Und ich würde da gerne noch ergänzen, dass es ja nicht nur um Unternehmen geht. Also ich glaube, die Unternehmen, die kommunizieren ganz aktiv und Fachpresse, PR zum Beispiel auch als Kanal benutzen, sich absolut einen Wettbewerbsvorteil im Moment noch sichern, weil es eben nicht alle tun. Gerade wenn wir in einem MeToo-Markt sind, kann man sich ja auch dadurch abgrenzen und sich Marktanteile sichern. Und ich wünsche mir tatsächlich auch noch mehr bundesweite Kampagnen, auch von der Regierung initiiert, ausgeschrieben, die tatsächlich auch ein Mindshift bei Patientinnen auslösen können. Also tatsächlich eine ganz breit angelegte Kampagne zum E-Rezept, zur EPA, wie wir das jetzt ja zum Beispiel bei der Organspende sehen. Da habe ich bislang noch keine Ausschreibung gesehen. Also wundere ich mich. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, weil wir natürlich den Patienten und die Patientin als ganz starken Advokaten der Digitalisierung haben. Und wenn die bei ihren Ärzten und Ärztinnen stehen und sagen, ich möchte eine DiGA benutzen, oder warum kriege ich mein Rezept nicht endlich jetzt mal auf meine Krankenkassenkarte elektronisch, dann erhöht sich der Druck dort auch. Also wir nennen das Pull-Effekt. Und das ist etwas, was ich glaube, wir nur über ganz groß angelegte Image-Kampagnen von ganz oben auch bezahlen können und unbedingt machen müssen.
Ja, da sprichst du einen wahnsinnig wichtigen Punkt an. Das ist nämlich, oder das sind Investments und Budgets, die die Branche, diese junge, innovative Branche auch gar nicht hat und im Moment auch noch nicht leisten kann. Sie braucht den Support. Also wir sagen immer, E-Health braucht Verbündete, und das können Patienten sein, die informiert und selbstbewusst sind und Sachen nachfragen, die ihre eigene Gesundheit oder ihre eigene Genesung irgendwie betreffen. Das sind aber auch Krankenkassen, das ist die Politik. Das können aber auch Pharmaunternehmen sein. Die sind hier alle gefragt, sie sind alle in dem gleichen Mikrokosmos unterwegs, und E-Health braucht diesen entsprechenden Support. Und wir haben es während der Pandemie gesehen, dass Kampagnen auch seitens der Regierung oder des Bundesministeriums für Gesundheit, die haben ja gezündet und die haben ja auch dazu geführt, dass ein wirklich nicht geringer Teil der Bevölkerung bereit war, innerhalb relativ schneller Zeit sich Apps runterzuladen, sich anders zu informieren und anders zu kommunizieren, weil es Sinn machte. Und genau das würden wir ganz gerne fortsetzen nach der Pandemie, dieses Sinnhafte rüberzubringen und diese Begeisterung. Aber dafür braucht es nicht nur allein das Budget und das Engagement der Branche, sondern da braucht es weitere dazu.
Bleiben wir doch ganz kurz beim Thema Kommunikation und E-Health-Markt. Gibt es etwas, was der Markt, wenn man das so sagen kann, von anderen Branchen lernen kann?
Ja, bei der Zielgruppenorientierung und Ansprache kann der Markt sicherlich lernen, deutlich einfacher und verständlicher die Angebote rüberzubringen. Wir können vielleicht einfach mal ein Beispiel bringen. Jeder ist es heute gewohnt, wenn er mit dem Flugzeug reist und mit der Bahn fährt, Tickets online zu kaufen, sich selbst einzuchecken, auszuchecken, umzubuchen, Sitzplätze zu wählen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die sind auch für die Gesundheitsversorgung vorstellbar. So ist doch zum Beispiel denkbar, dass man sich vor seinem Arztbesuch schon komplett eincheckt und alle Informationen und vielleicht auch schon zu dem, was man besprechen möchte, übermittelt. Genauso wie eine Patienten-Journey, also sprich das gesamte Erlebnis eines Krankenhauses oder während eines Krankenhausaufenthaltes, ganz anders aussehen kann, von der Aufnahme während des Aufenthaltes und der Behandlung bis zur Entlassung. Also ich glaube schon, dass diese Prozesse, die man aus anderen Bereichen, wie jetzt in diesem Fall einfach Travel, die man daher kennt, dass die auch natürlich mit ganz anderen Vorzeichen und dann natürlich auch mit einer datenschutzrechtlichen Bestimmung, dass die durchaus überzeugend übertragen werden können. Und da kann man eben auch sagen, das ist etwas, das habt ihr doch da schon gelernt. Es geht jetzt einfach nur darum, diese Transferleistung zu nehmen. Aber damit wiederhole ich mich, dafür braucht es wieder Verbündete, die das Ganze eben auch entsprechend überzeugend nach außen tragen.
Ich würde auch gerne noch ergänzen, neben der Travel-Branche, die Gaming-Industrie. Da wissen wir ja wahnsinnig viel, da wird ja viel Geld verdient. Deswegen wissen wir wahnsinnig viel über die Zielgruppe und die Gründe, warum sie zum Beispiel in so einer Gaming-App verweilen, Retention, die Customer Journey, ja, wie kriegt man einen Abonnenten und so weiter. Und ich glaube, digitale Gesundheit darf auch Spaß machen. Also warum schauen wir da nicht einfach mal hin? Also Gesundheit an sich sollte ja Spaß machen, weil wenn Krankheit schon keinen Spaß macht, dann sollte wenigstens der Genesungsprozess oder das Gesundbleiben Spaß machen. Da gibt es sicherlich auch viel zu lernen und sich abzuschauen. Und ich denke immer, auch aus meiner Erfahrung von 20 Jahren Kommunikation für Internetunternehmen, es gibt so viele Technologien und es gibt quasi schon einen Code für jede Art von Anwendung, für Check-in und so weiter. Und da wünsche ich mir tatsächlich auch noch mehr Transfer. Und vielleicht muss man da tatsächlich auch wie bei anderen Stiftungen oder Initiativen tatsächlich mal so einen E-Health-Internetökonomie-Transferort schaffen, wo sich einfach solche Leute mal zusammentun. Ein erfolgreicher Gaming-Programmierer mit einem Gründer einer E-Health-App.
Ja, wir glauben auch fest daran, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen letztendlich auch so ein völlig neues Level auch im Bewusstsein jedes Einzelnen von uns schaffen kann. Digitalisierung führt einerseits dazu, dass bestehende Prozesse besser, schlanker, intelligenter, effizienter und bezahlbarer durchgeführt werden. Aber wir haben über einen Aspekt von eHealth auch gar nicht gesprochen, wo es nämlich darum geht, nicht nur den Care-Bereich in Healthcare zu betrachten, sondern den Health, also sprich den Gesundheitsbereich und damit auch die Prävention und dieses Bewusstsein, dass ich mit meinem eigenen Handeln, unterstützt durch digitalen Support, etwas aktiv für meine Gesundheit und für mein Wohlbefinden oder auch für Menschen um mich herum irgendwie leisten kann, ist, glaube ich, für uns, gerade für uns Deutsche, die ein völlig anderes System gewohnt sind, nämlich wir gehen dann zum Arzt oder begeben uns dann in die Gesundheitsversorgung, wenn wir ein Problem haben, dann wünschen wir uns eine möglichst schnelle Behebung des Problems, dass wir diesen Paradigmenwechsel irgendwie hinbekommen, dass Gesundheit auch in Vorsorge besteht und auch in Selbstverantwortung. Und das ist etwas, was wirklich Spaß bringt. Und unsere Hoffnung ist auch, dass wir über diese Begeisterung, über diesen Engel auch zu weiterer Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung oder des gesamten Gesundheitssystems führen können oder beziehungsweise das unterstützen. Und genau das ist ein wesentlicher Ansatz, um langfristig die Kosten im Gesundheitssystem im Zaum zu halten.
Apropos Spaß und Gesundheitssystem, wie findet ihr denn, dass die deutsche Gesundheitspolitik kommuniziert?
Ja, da gucken sich Oliver und ich an, wer als erstes sich traut, dazu was zu sagen.
Mit erschrecktem Blick als kurze visuelle Erklärung.
Ich finde, dass Herr Lauterbach schon einen sehr intensiven und offenen und auch kompetenten Dialog führt und sicher auch auf den entsprechenden Branchenveranstaltungen wirklich es sich nicht nehmen lässt, dort auch seine Keynotes zu halten. Und ich erlebe ihn persönlich auch als sehr kompetenten Menschen, der offensichtlich auch durch seine Berater und seine eigene Ausbildung Dinge auch gut beurteilen kann, insbesondere was auch die Seite der Caregiver im weitesten Sinne angeht, weil die müssen ja schließlich auch digitale Technologien adaptieren und sie benutzen in ihrem Arbeitsalltag. Wie gesagt, mir fehlt dieser Wille in der Politik, was ich zum Beispiel in Estland ja ganz stark gespürt habe, dass sie wirklich wollen, dass das Gesundheitssystem digitalisiert wird. Und gut, wir können jetzt über Föderalismus und die verschiedenen strukturellen Regulatorien und Hindernisse, ich glaube, das würde hier zu weit führen, aber im Rahmen dessen, was möglich ist und was Herr Spahn und jetzt auch Herr Lauterbach weiterführen, glaube ich, sehe ich da schon auch gute, spannende Entwicklung und auch Anreize, die ja durch das KHZG zum Beispiel gesetzt worden sind. Und da ist schon ganz gut Tempo drauf. Also wenn man sich andere Bereiche anguckt, im Verkehr zum Beispiel, wenn wir über Maut und Ähnliches sprechen, da kommen wir einfach keinen Schritt weiter. Und im E-Health-Bereich sehe ich schon gute Fortschritte durch die Politik.
Ja, ich schätze es auch, dass der Bundesgesundheitsminister mit der Branche durchaus im Austausch steht und sich da auch kritischen Rückfragen stellt. Wenn ich aber jetzt so die Stimmen auch von Kundenseite höre und dort jetzt irgendwie so mit bedenke, kommt immer wieder der Wunsch aus der Branche, dass es eine bessere Planbarkeit im Sinne von was kommt bis wann und worauf kann ich mich verlassen und wie kann ich darauf gegebenenfalls mein Geschäftsmodell abstellen. Man darf nicht vergessen, dass es, wie gesagt, teilweise sehr junge, kleine Unternehmen sind, die jetzt nicht unbedingt mit riesigen Millionen und Milliarden von Investoren ausgestattet sind. Und für die würde ich mir teilweise wünschen, dass, ich sage jetzt mal, die einzelnen Abschnitte irgendwie besser strukturiert sind und eine bessere Planbarkeit darstellen. Aber grundsätzlich sind wir auf dem richtigen Weg. Aber, und da bleiben wir dabei, das Gesundheitssystem braucht insgesamt eine Reformierung eben auch in Richtung Digitalisierung. Und die ist noch nicht da.
Ich glaube, es ist auch ein guter Moment, um an diesem frühen Stadium auch vom Internetmarkt zu lernen. Da haben wir es nämlich versäumt, die Menschen auch da draußen über die Funktionsweise des Internets und auch den Deal aufzuklären. Das wurde damals nicht gemacht. Es war alles umsonst. Und wir regen uns jetzt auf, dass wir unsere Daten geben müssen. Aber diesen Fehler können wir, glaube ich, insbesondere im E-Health-Bereich auch vermeiden, indem wir jetzt, wie gesagt, auch von Regierungsseite schon die entsprechende Aufklärungsarbeit machen und dann einfach auch diesen technologischen Fortschritt, der jetzt einfach viel, viel, viel weiter ist, wird uns auch viel schneller dann in einen gewissen Reifegrad katapultieren. Und da setze ich auch ganz stark auf die Politik.
Ja, ich habe es letztens meinen Eltern erklärt, dass anonymisiert zur Verfügung gestellte Gesundheitsdaten de facto eine Spende sind und auch ein Tribut an die Allgemeinheit und von der wir alle profitieren können. Und nachdem ich ihnen so erklärt hatte, standen sie der ganzen Geschichte, wo sie sonst immer denken, oh Gott, ich möchte meine Daten irgendwo wirklich nicht teilen oder nicht zu viel davon preisgeben, weichte das irgendwie aus und ist einem gewissen Verständnis und auch Zustimmung gewichen. Und das finde ich wirklich ganz interessant.
Am Anfang des Podcasts haben wir ja gelernt, dass Trends besonders gut funktionieren. Wir wären ja doof, wenn wir jetzt nicht dann nach den Trends fragen würden. Oliver, Andrea, was sind denn eurer Meinung nach die kommenden Trends im E-Health-Bereich?
Da gibt es so einige. Ich hatte es eben schon so ein bisschen angedeutet. Der eine Bereich findet mit Sicherheit in dem Segment der Gesundheitsdiagnostik statt, also wo es nicht nur darum geht, bestehende Krankheiten zu identifizieren, sondern auch zu schauen, wie man gegebenenfalls schleichende Prozesse besser beobachten kann und denen auch frühzeitig begegnet. Das ist sicherlich die eine Geschichte. Dann findet natürlich im Bereich KI ganz viel statt. Die gesamte Patient Journey, die wir irgendwie als Patient, wenn es darum geht, überhaupt zu einem Praxistermin zu kommen, sich darauf vorzubereiten, dort vor Ort zu sein oder einen kurzen oder längeren Klinikaufenthalt oder Reha-Aufenthalt zu gestalten. Ich glaube, das wird sich einfach komplett ändern in den nächsten Jahren. Das klingt jetzt alles noch wie unglaubliche Zukunftsmusik, wird sich aber ganz schnell in Realität und auch in Gewöhnung einfach ändern, weil es auch nichts anderes ist, als wir es in anderen Lebensbereichen auch machen und kennen. Und ich glaube, das sind so zwei Trends, die auf jeden Fall kommen werden.
Ich würde auch gerne noch auf das KI-Thema eingehen, was Oliver ja schon erwähnt hat. Ich glaube tatsächlich, dass wir durch die systematische Nutzung von vorliegenden Daten und auch neu gesammelten Daten, über zum Beispiel die Stimme haben wir ja in unserem Podcast gesprochen, den neuen Biomarker oder auch noch ganz andere Blutanalysen, Korrelationen zu verschiedenen Biomarkern, die wir schon kennen. Da wird uns KI auch einen medizinischen Fortschritt bescheren. Das finde ich sehr, sehr spannend und vielversprechend. Das wird auch ein Leitthema für den Podcast sein, in diesem Jahr. Und dann ist das Thema Prävention tatsächlich auch in den Fokus gerückt, insbesondere auch was Datennutzung angeht, dass man ja auch viel erkennen kann an Mustern über Patienten-Journeys oder beziehungsweise wie, ne, der Mensch zu einem gewissen Stadium vielleicht auch zum Beispiel sein metabolisches Alter aussieht und so weiter und daraus dann tatsächlich auch ganz individuelle Patientenprogramme der Krankenkassen ableiten könnte. Und dann kommen wir auch ganz schnell weg von diesen Fallpauschalen hin zu einem präventiven Konzept für jeden einzelnen Menschen, der dort versichert ist und dann natürlich auch irgendwann individuelle Medizin. Und das sind für mich auch die ganz großen Trends. Und ich glaube, alle E-Health-Unternehmen, die sich gerade auch mit dem Thema Datennutzung beschäftigen und dort Angebote nochmal entwickeln, dass die sicherlich auch sehr erfolgreich sein werden, auch auf dem Investorenmarkt.
Und man kann sicherlich sagen, die Digger sind gekommen, um zu bleiben. Die hatten es sicherlich nicht ganz einfach und es gab da sicherlich auch Ups und Downs und die wird es auch weiterhin geben. Aber es ist ein Bereich, der sich definitiv durchsetzen wird. Für alle Beteiligten sicherlich etwas langsamer und mit weniger kommerziellem Erfolg als am Anfang gedacht. Aber so ist es manchmal, dass sich neue Märkte einfach auch erstmal durch eine harte Zeit durcharbeiten müssen, um sich dann wirklich letztendlich voll zu entfalten. Und ich glaube, so werden wir es bei den Digers erleben.
Ganz die Podcast-Profien hast du ja eben schon einen ganz kleinen Teaser versteckt, was in den kommenden Folgen zu erwarten ist. So leicht lassen wir dich natürlich nicht von der Angel, wenn du schon hier bist. Jetzt sag doch noch mal ein bisschen genauer, worauf können sich die Hörer und Hörerinnen in den nächsten Folgen, in der nächsten Staffel, wie es ja so schön in der Podcast-Welt heißt, freuen.
Wir werden auf jeden Fall weiter das Thema Pharma Goes Digital beleuchten. Das liegt auch daran, dass Oliver und ich natürlich in diesem Bereich auch besondere Netzwerkkontakte und Interesse auch haben, weil Oliver kommt ja auch aus dem Pharma-Bereich sehr stark. Ich bin mehr in diesem Tech verankert. Insofern haben wir da ein gemeinsames redaktionelles Thema entdeckt, was wir auch weiter ausbauen möchten. Also tatsächlich nochmal die Investoren und Accelerator der großen Pharmaunternehmen einladen und sie befragen, warum arbeitet ihr zum Beispiel auch mit DIGA-Anbietern zusammen? Warum gibt es da Kooperationen? Wie kann man auch eure Vertriebsstrukturen nutzen, um zum Beispiel DIGAs zum Hausarzt zu bringen oder zur Hausärztin? Das wird ein Thema sein. Wie gesagt, Prävention, technologisch ermöglichte Präventionsansätze und auch tatsächlich durch Technologie und KI erlangte medizinische Fortschritte. Das finde ich super, super spannend. Wir werden auch verschiedene Studienprojekte vorstellen, die sich auch mit neuen Methoden der Gesundheitsversorgung beschäftigen. Auch Delegationspflege finde ich ein ganz spannendes Thema oder auch neue Gesundheitskiosk-Konzepte im weitesten Sinne. Das sind, glaube ich, auch Themen, die wichtig sind, um tatsächlich auch die Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können. Da gibt es auch schon tolle Ideen.
Hört sich spannend an. Das werden interessante Monate werden. Bis jetzt konnte man den eHealth Pioneers Podcast ja hören. Heute ist es zum ersten Mal so, dass man auch Teile dieses Podcasts wird sehen können, weil wir ihn zum ersten Mal gefilmt haben. Das heißt, wer uns bei der Unterhaltung zusehen will, den sei auf jeden Fall LinkedIn empfohlen, weil dort wird der ein oder andere Clip in dem Moment, in dem ihr das hört, dann auch veröffentlicht sein oder veröffentlicht werden. Und aber dem nicht genug, wird es bald auch die Möglichkeit geben, Andrea, dich und Oliver in Real Life kennenzulernen, denn ihr veranstaltet einen E-Health-Stand. Was passiert da? Da müsst ihr noch ganz kurz was zu erzählen.
Ja, Oliver und ich gehen auf Deutschland-Tour. Nein, so ist es noch nicht, aber
kommt das noch?
Sicherlich, wir haben ja immer Pläne und wir können ja Stillstand nicht ertragen. Insofern, alles ist möglich. Aber tatsächlich möchten wir die Menschen der Internetökonomie auch mit der E-Health-Branche zusammenbringen. Und deswegen werden wir jetzt in Zukunft auch das E-Health Pioneers Podcast Studio in eine Location in Hamburg verlegen und in regelmäßigen Abständen dort zu einem Stammtisch einladen als The Medical Network. Und da wird es dann sicherlich auch mal die eine oder andere Live-Aufnahme dieses Podcasts geben.
Wer gerne dabei sein will, was muss der machen? Wie kann er sich an dich wenden?
Der soll sich einfach in unseren Newsletter auf der themedicalnetwork.de Seite eintragen, weil da werden wir genau sagen, wann Anfang April und wo der erste Stammtisch in Hamburg stattfindet.
Und gleiches gilt natürlich auch über unseren LinkedIn-Kanal.
Wunderbar.
Oder Private Message an Oliver Struckmeier oder Andrea Butzi.
Geht alles. Wir reagieren.
Sehr schön. Jetzt haben wir über 100 Folgen eHealth Pioneers Podcast gesprochen. Da bleibt mir nur übrig zu sagen, auf die nächsten 100. Und vielen Dank für das interessante und informative Gespräch.
Klasse, in Hamburg sagt man
tschüss.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.